Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zur neuen Folge des Politik-Podcasts der DVZ habe ich heute Oliver Luksic eingeladen. Sie kennen ihn. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Hallo, Herr Luksic, schön, dass Sie da sind.
Hallo, liebe Frau Landwehr.
Zu Ihrem Portfolio gehören Planungsbeschleunigung, Logistik, Bundesfernstraßen und die Wasserstraßen. Ich möchte mit Ihnen gern über einige von diesen Themen sprechen und natürlich auch, wenn es irgendwie geht, über Zahlen, nämlich den Haushalt 2025. Ich weiß nicht, ob Sie da etwas sagen können oder das dann dem Minister überlassen. Die Bundesministerien haben ihre Pläne an das Finanzministerium geschickt und nun werden die geprüft. Und es geht halt eben um die Frage, was ist im kommenden Jahr finanzierbar? Herr Wissing hatte letztlich die Frage nach alternativen Finanzierungsquellen aufgebracht. Das ist halt irgendwie sehr spannend, weil man eben gucken muss, na, wo kommt das Geld denn her, wenn nicht aus dem Bundeshaushalt. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, aber das etwas später. Zunächst möchte ich etwas anderes ansprechen. Und zwar in der Branche ist doch recht viel Frust zu spüren, denn die Anforderungen sind hoch, marode Infrastruktur, viel Bürokratie mit Genehmigungen und Vorgaben, die Transformation hin zu alternativen Antrieben, um nur einige Beispiele zu nennen. Und wie empfinden Sie die Stimmung derzeit?
Absolut. Also wie überall haben wir einen Stresstest für die Gesellschaft, auch im Bereich Güterverkehr. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt mitten in der Dekarbonisierung sind und die Erhöhung der Lkw-Maut, dann die Vorgaben der EU-Kommission, was alternative Antriebe angeht, das sind alles Stressfaktoren. Dazu noch eine Branche, die ja Kostendruck hat. Also insofern gibt es in der Tat schwierige Rahmenbedingungen. Gut ist es, dass wir auch mit unserer Kommission zum Straßengüterverkehr da jetzt einen guten Baustein liefern konnten. Also auf der einen Seite mehr Gelder bei De Minimis, das Depotladen nochmal aktiviert für 24 Uhr, eine Förderung für den Trailer. Also insofern konnten wir jetzt da einen Beitrag leisten, damit wenigstens ein Stück weit hier auch ein gutes Angebot gemacht wird für die Branche. Aber das stimmt, die Lage ist herausfordernd. Das merke ich natürlich auch in den vielen Gesprächen, die ich habe.
Bei der Trailerförderung gab es jetzt gleich schon Ärger. Ne? Da hat sich ein Unternehmer hat geschrieben, ja, er hat es versucht. Nach 2,5 Stunden war das Portal geschlossen. Vorher kam man irgendwie nicht rein. Ist das bei Ihnen angekommen?
Also witzigerweise war ich genau an dem Tag, als das Ganze geöffnet wurde, bei der BAM Außenstelle in Saarbrücken, die genau das administriert. Also insofern finden Sie wahrscheinlich immer irgendein Beispiel. Aber nee, andersherum, also ich meine, es gibt ein Programm, es gibt eine hohe Nachfrage, also das zeigt ja, dass es gut genutzt wird. Also insofern habe ich da viele positive Rückmeldungen, kann in Einzelfällen immer anders sein. Es ist unterschiedlich, je nach Programm, wie schnell welches abgerufen ist, also dem ist natürlich relativ schnell. Aber insofern, allen kann man es nie recht machen, aber ich sage mal, dass wir in sehr kurzer Zeit aus einem bestehenden Haushalt ja so viel für die Branche im wahrsten Sinne des Wortes rausgeschwitzt haben, haben ja auch, glaube ich, die Verbände honoriert. Das war schon auch mehr, als alle erwartet haben.
Zeigt es denn, klar, den Erfolg, weil natürlich die Nachfrage sehr groß war, aber zeigt es auch die Nöte?
Absolut. Also wir haben, wie gesagt, wir haben den Fahrermangel, dann haben wir das Thema der Antriebe, die Mauterhöhung und auch die wirtschaftliche Lage, die angespannt ist. Also insofern, klar, die Preise gehen ja da oft stark in Bewegung. Wenn es knapp ist, wird natürlich auch schon noch Geld verdient. Aber klar, es ist natürlich, der Kostendruck ist da immer. Es wird mit sehr spitzem Bleistift gerechnet. Und die Margen im Straßengüterverkehr sind natürlich extrem gering. Also insofern, klar, ist da immer Druck auf der Pipeline.
Ja. Ich möchte einmal auf das Thema Infrastruktur eingehen, weil das ist ja sozusagen die Basis des gesamten Güterverkehrs. Und im März 2023 hat Herr Wissing die Langfristprognose vorgestellt. Der Güterverkehr soll bis 2051 um 46% steigen. Und ist die Infrastruktur in ihrem jetzigen Zustand in der Lage, diese Steigerungsraten aufzufangen?
Ja, also wir haben eine ganze Reihe an verschiedenen Prognoseinstrumenten. Die gleitende Langfristverkehrsprognose, die ist sehr gut und auch genau und die zeigt eigentlich das, was wir überall sehen. Also wir liegen in der Mitte von Europa, wir haben mehr Bevölkerung, wir haben Wirtschaftswachstum, ergo auch mehr Verkehr. Insofern wird auch die Schiene stark wachsen, aber aufgrund von Verlagerungen innerhalb der Güterverkehrsströme wird der Straßengüterverkehr noch stärker wachsen. Einfaches Beispiel, mehr Stückgüterverkehr, es werden mehr Pakete bestellt, das geht nicht auf der Schiene. Schienenaffine Güter, Kohle, Energie, auch für die Wasserstraße affin, werden tendenziell sich verändern. Also wer Energiewende bestellt, bekommt auch da andere Verkehrsströme. Für die Bundesverkehrswegeplanung ist allerdings relevant die Verkehrsprognose 2040, an der wird noch gearbeitet. Aber der große Trend, den habe ich ja eben schon dargestellt, wir werden mehr und nicht weniger Verkehr haben. Und insofern müssen wir da natürlich auch, haben wir da eine ganze Reihe an Hausaufgaben vor uns. Das lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern, weil Infrastruktur ist ein langlebiges Geschäft und wir haben eine Reihe an Änderungen angestoßen. Bis die Wirkung zeigen, wird natürlich auch noch dauern.
Und die langfristige Strategie, die sich daraus ableitet, also heißt das dann mehr Investitionen in die Straße oder ist es eher so, dass man sagt, eigentlich noch mehr Investitionen in die Schiene und die Binnenschiffe, damit die noch nicht noch mehr hinter dem Straßengüterverkehr zurückbleiben?
Also im Moment ist es ja so, dass wir überall mehr investieren. Die Investitionen sind ja überall hochgegangen. In den letzten Jahren war es so, dass wir das Geld nicht verbauen konnten. Deswegen haben wir das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Das dreht sich jetzt auch gerade wieder. Also wir werden jetzt perspektivisch auch wieder das Problem, wenn wir später nochmal haben, mit den Finanzen haben. Und wir haben jetzt ja zum ersten Mal sehr viel mehr Investitionen in der Schiene als in der Straße.
Was dreht sich da?
Also in den letzten Jahren hatten wir Haushaltsreste, zum Beispiel bei der Straße. Die sind jetzt, werden jetzt gerade aufgebraucht. So. Also insofern war es in den letzten Jahren nicht so, dass es da am Geld mangelte. Das war, sag ich mal, am Anfang der 10er Jahre so. Jetzt in den letzten Jahren war es eher so, dass man das Geld auch verplant und verbaut bekommen muss. Aber jetzt sehen wir eben, dass wir bei vielen großen Projekten entweder Baurecht haben oder Baurecht bekommen werden. Kostenstärkungen kommen jetzt an. Also die Preise waren relativ stabil auf dem Bau. Jetzt nach Corona zieht es jetzt an und das merken wir bei allen Verkehrsträgern. Also insofern gibt es da viel zu tun. Also insofern bei der Schiene haben wir jetzt durch das neue Konzept der Hochleistungskorridor 31,5 Milliarden zusätzlich auf den Weg gebracht. Das ist also enorm. Das führt natürlich dazu, dass es erstmal schlechter wird, bevor es besser wird. Also auch für den Güterverkehr wird das natürlich Auswirkungen haben, dieses System der Vollsperrung. Dann haben wir, wie gesagt, die Trassenpreise, die wir senken, das ganze Programm Zukunft Schiene, Güterverkehr. Also bei der Schiene wird extrem viel gemacht. Dennoch ist natürlich die Frage, ob prozentual der Anteil der Schiene steigt. Also wir transportieren immer mehr Personen und Güter, da aber das Gesamtverkehrsaufkommen stärker wächst, wird es natürlich jetzt in der prozentualen Abbildung da erstmal Probleme geben. Also insofern, bei der Schiene wird mehr denn je investiert. Die Erfolge wird man natürlich dann auch erst sehen, wenn alles umgesetzt wurde.
Die Schienengüterverkehrsbranche, die war einigermaßen entsetzt über diese 17,3%, die Sie prognostizieren im Jahr 2051. Also glauben Sie denn, dass jetzt bei der Prognose bis 2040 was anderes rauskommt, dass da... Also mehr ist, weil Koalitionsvertrag steht ja drin, also das Ziel sind 25%, also das ist ja dann noch sehr weit davon entfernt.
Also was viele auch im politischen Raum nicht verstehen, das ist keine Prognose des Ministeriums, das ist auch kein Wunschkonzert, sondern wir fragen unabhängige Gutachter, die sich Zahlen, Daten, Fakten anschauen und die legen uns dann dar, wie die verkehrliche Entwicklung aussieht. Und natürlich kann man auch durch verschiedene Rahmenbedingungen etwas verändern. Wir haben ja zum Beispiel die Lkw-Maut verdoppelt. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass jetzt sprunghaft mehr auf der Schiene transportiert wird. Wir haben einfach Güterverkehrsströme, die sich ändern. Wer Energiewende bestellt, bekommt weniger Verkehre, die für Wasserstraße und Schifffahrt affin sind. Also Kohle zum Beispiel, gibt es sehr viele Transporte auf dem Schiff, aber auch auf der Schiene. Das wird jetzt nun mal weniger. Das Gleiche ist mit Öl beispielsweise.
Also insofern gibt es ja Alternativen. Also die stehen ja schon in den Startlöchern, die Unternehmen, CO2-Transporte, ja. Wasserstoff, Ammoniak, das kommt ja.
Das kommt, aber das sind andere Mengen und die Prozentzahlen, die Sie eben gesagt haben, die berechnen ja immer die Bruttotonnenkilometer. Also sage ich mal, kann es sein, dass trotzdem die Verkehrsleistung und Gefahrenkilometer sich ändert. Aber die Frage ist halt immer, klar, wenn Sie natürlich weniger Kohle haben und Sie berechnen etwas in Gewicht, haben Sie dann nochmal andere Ergebnisse. Also insofern tun wir alles, um den Marktanteil von Schiene und von Wasserstraße zu erhöhen. Die Wasserstraße ist auch der einzige Verkehrssektor, der derzeit in der mittelfristigen Planung kein Investitionsproblem hat. Wie gesagt, wir
das
haben
sehen die aber anders, die Kollegen
ja, von aber die der Wasserstraße. Das ist aber so, wir gehen ja da auf 1,8, 1,9 Milliarden hoch von 1,4. Also faktisch gesehen haben wir da einen großen Aufwuchs. Und ja, die Bahn hat einen großen Mehrbedarf angemeldet und die Straße hat ebenfalls einen Mehrbedarf. Also insofern, wie gesagt, wir haben ja eben auch gerade diskutiert, dass die Branche sich beklagt über eine Verdopplung der Maut, was ja auch ökologische Lenkungswirkungen erzielen soll. Also insofern merkt man ja, dass sich das jetzt etwas widerspricht. Also insofern, es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen, die indirekt auch zur Verkehrsverlagerung beitragen sollen. Aber es ist nun mal so, die Straße ist und bleibt Verkehrsträger Nummer eins.
Gut, das sieht man ja in den Zahlen.
Ja, das wird sich auch nicht ändern, egal wer regiert.
Ja. Das ist so. Genau. An dieser Stelle machen wir eine ganz kleine Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, und da sind wir wieder. Ich möchte einmal kurz auf die Brückensanierung, das Brückenprogramm zu sprechen kommen. Das läuft ja. Der Bundesrechnungshof hatte letztlich kritisiert, dass das nicht in dem Tempo voranschreiten kann, wie geplant ist. Also sind ja, glaube ich, 4.000 Brücken bis 2030, 400 pro Jahr. Ist das eigentlich richtig, was er da sagt? Stimmt das oder sind Sie gut im Plan?
Also die Brückenmodernisierung hat höchste Priorität, haben auch einen engen Austausch mit allen Akteuren, Länder, Bund, Autobahn, GmbH, Bauwirtschaft. Wie gesagt, Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht, auch das digitale Bauen. Der Auftrag ist ambitioniert. Wir wollen bis 2032 ein Kernnetz sanieren. Das sind also 4.000 Brücken, die wir entweder sanieren müssen oder einen Ersatzneubau brauchen. Dazu müssen wir jetzt hochkommen in Richtung 400 Brücken und mehr in den nächsten Jahren. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Das liegt daran, dass wir auf der einen Seite einen Sanierungsstau haben und keinen Planungsvorrat. Also bei Eintritt in die Regierung mussten wir feststellen, dass es keinen Planungsvorrat gab. Bei der Übergabe von den Ländern an den Bund haben diese quasi das Planen eingestellt. Wir müssen jetzt erstmal die großen Talbrücken machen. Die sind noch aufwendiger in Plan und Bau. Das heißt, in der Fläche, die wir modernisieren, da haben wir jetzt 3,2 Millionen Quadratmetern. Da sind wir quasi im Plan. Nur bei der Zahl der Brücken hinken wir in der Tat noch hinterher. Das liegt daran, wenn Sie heute eine Brücke bestellen, bis Sie da Baurecht haben und die bauen können, das kann je nach Brücke 2, 3, 4, 5 Jahre dauern. Also insofern wird jetzt dieser Planungsvorrat aufgebaut und wo der Bundesrechnungshof Recht hat, dazu brauchen wir natürlich auch mehr Personal. Also gerade ganz spezifische Fachberufe im Brückenbau, Ingenieure sind dazu, auch Streckenplaner sind dazu ein knappes Gut. Nur wo der Rechnungshof natürlich leider einen argumentativen Zielkonflikt hat, gleichzeitig wird die Autobahn GmbH, das kann ich als Aufsichtsratsvorsitzender ganz gut beurteilen, ein Stück weit auch wie eine Behörde behandelt. Also wenn wir zum Beispiel außertarifliche Beschäftigung machen, muss das mit mehreren Ministerien abgestimmt werden. Muss ich Ihnen nicht erklären, bis wir eine Personalie mit mehreren Ministerien abgestimmt haben auf dem knappen Arbeitsmarkt, ist das zu spät. Also der Rechnungshof fordert auf der einen Seite, die Autobahn eher wie eine Behörde zu behandeln. Auf der anderen Seite muss sie aber schnell agieren am Arbeitsmarkt. Und ja, da haben wir auch einen Zielkonflikt. Also insofern eine berechtigte Kritik. Wir müssen besser werden bei den Brücken. Aber nicht jedes Instrument, was uns dann vorgehalten wird, ist dafür hilfreich.
Aber ist sie denn eine Behörde?
Oder ist sie die Autobahn GmbH ist eine GmbH im Eigentum des Bundes. Das hat auch den Vorteil, eine GmbH ist sehr viel einfacher anzuweisen als eine Aktiengesellschaft, bei der Bahn beispielsweise. Aber es ist natürlich so, dass natürlich im alltäglichen Arbeiten die Autobahn GmbH so eine Art Zwitterwesen ist. Also auf der einen Seite wird sie behandelt wie ein dem Staat zugehöriges Unternehmen. Auf der anderen Seite zählt natürlich auch der ganze Rechtskreislauf des Wirtschaftsrechts von privaten Unternehmen. Also insofern, ich glaube, es ist gut, die Autobahn GmbH hat jetzt bewiesen, dass sie schlagkräftiger ist. Wir schaffen es auch, die Qualität bundesweit nach oben zu bekommen, aber wir haben zu wenig Personal. Auch wir brauchen knapp bis zu 1.000 Leute mehr bei der Autobahn. Da haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, die zu rekrutieren.
Aber welche Ministerien sind denn noch beteiligt?
Ja, laut der derzeitigen Rechtslage, die wir von der Großen Koalition geerbt haben, müssen nicht alle Aber die außertariflich Beschäftigten, das sind, sage ich mal, diejenigen mit Spezialfähigkeiten, IT-Kräfte zum Beispiel, da ist es so, dass beispielsweise das BMF gefragt werden muss, aber auch das BMI. Weil damals war ja noch, der Baubereich gehörte noch zum Innenministerium. Also insofern hat man das damals anders gesehen und das macht natürlich auch den Apparat langsam.
Okay, man lernt ja immer dazu.
Ja.
Das ist ja wirklich aber unglaublich. Aber du bist vor kurzem
auch nicht bekannt.
Zum Thema Bürokratie und man kann sich das Leben auch schwer machen. Alternative Antriebe, das ist ja ein Riesenthema und der Aufbau von Tank- und Ladeinfrastruktur. Da würde ich gerne drauf eingehen. Die ist der zentrale Hebel, um E-Lkw und später eben auch Wasserstoff-Lkw in den Markt zu bringen. Und ein Thema, was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist diese ganze Geschichte um die Ausschreibung für die bewirtschafteten Parkplätze. Die stockt ja offenbar, weil es ein Verfahren gibt zwischen dem Bund und Tesla und Fastnet.
Ja.
Die sagen, dass Tank und Rast eine Erweiterung seiner Konzession bekommen hatte auf E-Ladesäulen. Und das ist aber eben alles nicht rechtmäßig. Es hätte nicht einfach so sein dürfen. Das ist, glaube ich, noch von der Vorgängerregierung.
Ja.
So, und deshalb können eben die Standorte nicht ausgeschrieben werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Geht das da voran?
Ja, es ist so, dass wir in der Tat ein Rechtsverfahren haben. Tesla und Fastnet haben geklagt, weil bei den Ladenetz für private PKWs an den bewirtschafteten Rastanlagen es in der Tat rechtliche Fragezeichen gibt. Es gibt erste Äußerungen des Generalanwalts bei der EU, die darauf schließen lassen, dass das eventuell eine schwierige Entscheidung aus Sicht des Bundes geben könnte. Aber da wird man jetzt abwarten müssen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich auch alle Vergabeprozesse für die Lkw-Ladenetze, die jetzt kommen, nochmal ganz genau angesehen hat. Die gute Nachricht ist, die Ausschreibung des Initialnetzes für unbewirtschaftete Rastanlagen wird im Sommer dieses Jahres erfolgen. Und wie gesagt, was das Gerichtsverfahren angeht, ist das Recht wie bekanntlich wie die hohe See. Insofern müssen wir abwarten, was da herauskommt.
Und die Unbewirtschafteten, dürfen denn da auch noch andere Dinge gebaut werden? Also ich hatte mal mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, na ja, da gibt's jetzt schon wieder Auflagen und wir dürfen da keine Currybude oder irgendwas zur Essensversorgung mit aufbauen oder dann nochmal Toiletten. Das ist dann wieder verboten. Geht das dann auch?
Wir haben ein Gebietsmonopol durch die Konzessionsverträge bei den bewirtschafteten Rastanlagen. Ja, in der Tat, das ist ein richtiger Zielkonflikt, den Sie ansprechen, weil wir werden in den nächsten Jahren durch das Laden von Lkw und Pkw höhere Anforderungen haben an Rastanlagen. Und die Aufenthaltsqualität an deutschen Rastanlagen ist stark ausbaufähig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und da ist das in der Tat eins der Themen. Es könnte sein, dass der Europäische Gerichtshof eine sehr weitgehende Grundsatzentscheidung macht. Da möchte ich aber jetzt keine Prognosen abgeben. Aber es könnte sein, dass auch das Thema wird. Was allerdings noch für mich da ein wichtiger Punkt ist, dass wir zum Beispiel diesen Aspekt auch der sanitären Anlagen an unbewirtschafteten Rastanlagen leider anderthalb Jahre mit dem Bundesrechnungshof diskutieren mussten. Also den mussten wir sehr davon überzeugen, dass wir diese Häuschen, die wir da bauen, in einem anderen Rahmen heute machen. Also da haben wir wirklich über jede Quadratmeter und jede Gradzahl intensiv gestritten. Also der Gedanke, dass wir mehr Aufenthaltsqualität an den deutschen Rastanlagen brauchen, der ist für das BMDV klar, auch für die Logistikbranche wichtig, auch für die Autofahrer. Allerdings gab es dazu eine anderthalbjährige Diskussion mit dem Rechnungsprüfungsausschuss und jetzt haben wir uns auf einen Kompromiss geeint, der übrigens ein sehr viel geringeres Niveau vorsieht als das, was in ganz Europa der Standard ist. Aber es ist eben nicht im Gesetz drin geschrieben, dass wir da ein Toilettenhäuschen bauen müssen. Mhm. Insofern sieht man Planungsbeschleunigung in der Realität und der Praxis. Mhm. Hier mussten wir lange, auch ich persönlich, Überzeugungsarbeit leisten.
Und der Standard sieht dann wie aus genau?
Ja, also der Standard, wie gesagt, wir hätten uns da andere Modelle vorstellen können. Man kann heutzutage auch Anlagen bauen, die automatisch gereinigt werden. Aber all das wurde als unwirtschaftlich gesehen. Insofern haben wir uns jetzt auch lange diskutiert. Ich glaube, aus dem Kopf heraus sind, glaube ich, die Größe der Anlage, also ist 2,7 Quadratmeter, da haben wir lange drüber nachgedacht. Es ging auch sehr lange über die Frage der Temperierung. Also wir sind der Meinung, dass man auch im Winter eine entsprechende Temperierung einer solchen Anlage braucht, damit man eben auch dort sich wenigstens etwas frisch machen kann. Auch das sah der Bundesrechnungshof und parteiübergreifend viele Kollegen aus dem Prüfungsausschuss anders. Jetzt haben wir uns, glaube ich, auf 12 Grad waren es geeinigt.
Es ist ja immer noch nicht so warm.
Absolut. Genau. Ich habe auch eingeladen, das sich in der Praxis mal anzuschauen. Ich rede ja auch mit den Straßenwärtern der Autobahn. Jetzt müssen wir sehen, dass wir einen großen Beschäftigtenstaat bei der Autobahn haben, die auch um die Rastanlagen drumherum alles sauber halten müssen. Jetzt ist es so, aufgrund der eben beschriebenen Zustände, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch abseits dieser Häuschen Geschäfte verrichten. Andere müssen das sauber halten. Ja. Aber gut, ich habe ja gerade dargelegt, dass das leider keinen Konsens in der Frage gab.
Geht denn dieses Ganze, es klingt ja alles wahnsinnig kompliziert, überhaupt was zu machen an den Raststätten, dieses Projekt Hochleistungsladen, das geht ja offenbar auch nicht so richtig voran, also für Lkw. Fällt das auch mit in dieses Kapitel kompliziert?
Nee, das ist nochmal ein bisschen anders. Also wir haben da vom BMDV ein gefördertes Forschungsprojekt, HOLA, also Hochleistungsladen. Das wird an einer Autobahnrastanlage, wenn dazu eine spezielle Infrastruktur aufgebaut. Da gibt es auch eine genaue Laufzeit des Projektes und weitere Standorte entstehen jetzt auf autobahnnahen Autohöfen und auf dem Betriebshof einer Spedition. Also das läuft, aber wie gesagt, das ist jetzt, sage ich mal, auch nur ein kleineres Forschungsprojekt.
Aber geht es voran und kann es man sagen, voran, es gibt ein bestimmtes Ende und dann gibt es wirklich eine, es geht ja um MC-Laden, also sozusagen für die schweren
CCS
Lkw.
CCS und MCS-Laden, ja.
Und kann man denn sagen, okay, dann hat man diese Infrastruktur oder ist das ein Forschungsprojekt, hinterher wird alles wieder abgebaut?
Das ist ein Forschungsprojekt und welche Ergebnisse wir daraus ziehen werden, das kann ich jetzt heute auch noch nicht prognostizieren, weil es ein Forschungsprojekt ist. Aber wir wollen ja, wie gesagt, diese neue Technik dadurch nach vorne bringen.
Bis wann läuft denn das?
Das müsste ich nochmal nachschauen. Wir sind jetzt, wie gesagt, gerade in der Umsetzung. Also insofern wird man dann auch sehen, ob man es verlängert oder nicht, je nachdem, wie da die Ergebnisse sind.
Ich möchte gerne noch auf die Binnenschifffahrt zu sprechen kommen. Am Montag hatte der Verkehrsausschuss des Bundestages zu einer Anhörung eingeladen. Mit dem Titel Stärkung der Binnenschifffahrt. Viele der Referenten machten deutlich, dass der Verkehrsträger zu sehr vernachlässigt wird. Und ich habe jetzt hier einen O-Ton von Steffen Bauer, Geschäftsführer der HGK Shipping, der war auch im Ausschuss. Und wenn Sie möchten, können wir den mal ganz kurz anhören.
In den letzten Jahren, da ist man jedes Jahr ausgegangen nach der Haushaltsdiskussion, war froh, dass man irgendwie den Betrag noch bekommen hat und hat das so zur Kenntnis genommen. Jetzt, wir moderieren, sagen wir mal, den Verkehrsträger in die Bedeutungslosigkeit ab. Also die Mengen sinken, sie sinken nachhaltig. Wenn die Politik nicht sagt, uns ist der Verkehrsträger wichtig, dann sind wir irgendwann wirklich in der Bedeutungslosigkeit und dann werden keine Investitionen kommen von keinem Unternehmen, sowohl auf dem Wasser, am Wasser oder von Industrieunternehmen.
Das war der O-Ton.
Ja.
Teilen Sie die Analyse?
Nur in Teilen. Also es stimmt natürlich, dass in der Vergangenheit der Verkehrsträger, was die Infrastruktur angeht, immer auf Kante genäht war. Allerdings ist es ja so, dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung, ich hoffe, das bleibt so, da Richtung 1,8, 1,9 Milliarden pro Jahr hochgehen für die Infrastrukturfinanzierung. Das führt eigentlich dazu, das sagen auch bei uns alle Beamten im Haus, dass die Wasserstraße, was die Infrastrukturseite angeht, auskömmlich finanziert ist. Das ist nicht der Fall bei Straße und Schiene. Also in Relation zu den anderen Verkehrsträgern haben wir einen Aufwuchs bei der Wasserstraße, den wir bei den anderen jetzt nicht haben. Was natürlich stimmt, ist, dass wir verschiedene Engpässe haben, wie zum Beispiel die Abladeoptimierung am Mittelrhein, wo wir mit kleinen Maßnahmen, da geht es an 200 Meter, 20 Zentimeter Vertiefung an 200 Metern an einigen wenigen Stellen, damit könnten wir einen gigantischen Effekt erzielen. Das dauert zu lange, da müssen wir in der Tat schneller werden. Das konnten wir leider nicht ins Genehmigungsbeschleunigungspaket aufnehmen, weil die grüne Seite die Beschleunigung für die Infrastruktur Wasserstraße sehr kritisch gesehen hat.
Mit welcher Begründung?
Haben wir intensiv diskutiert. Ja, entgegen dem, was auch manche sagen, gibt es auch Auffassungen, die sagen, die Binnenschifffahrt ist nicht nachhaltig, weil die Schiffe keine nachhaltigen Antriebe haben. Und zum Zweiten gibt es auch sehr grundsätzliche Ablehnung in allen Bereichen des Ausbaus an Wasserstraßen. Könnten Sie ja auch andere Debatten sehen. Also wenn Sie mal gucken, zum Beispiel an der Unterweser. Also es gibt ja auch andere Bereiche in Deutschland, wo der Ausbau von Binnenwasserstraßen sehr stark bekämpft wird. Also insofern, das stimmt, da könnten wir noch besser werden. Aber alles in allem ist natürlich der eigentliche Punkt, was ich anfangs sagte in den Verkehrsprognosen, dass die Binnenwasserstraße, die mir sehr im Herzen liegt, die ja für verschiedene Industriebereiche eine Schlüsselrolle spielt, nehmen wir zum Beispiel die Stahlindustrie, da spielt das zum Beispiel in NRW natürlich eine überragende Rolle, auch die Chemieindustrie, Da ist es natürlich so, dass ja die Veränderungen in der Energiepolitik auch dazu wirken, führen, dass zum Beispiel weniger Kohle transportiert wird. Die Wasserstraße hat jetzt aber auch neue Chancen bei Groß- und Schwerraumtransporten. Sind wir dabei, auch die sichtbarer zu machen für Verlader. Wir wollen auch auf der Genehmigungsseite einiges machen. Wir haben jetzt auch einen Shuttle-Verkehr, den wir anschieben mit einer Förderung. Ja, auch Containerverkehre gibt es Chancen, aber bei den großen Volumentransporten, wo die Binnenwasserstraße stark ist, gut, gibt es jetzt eine Änderung durch die Energiepolitik. Wer die bestellt, hat eben auch weniger klassische Verkehre der Wasserstraße.
Und müssen Sie das in irgendeiner Weise steuern als Politik? Also zum Beispiel diesen ganzen Güterstrukturwandel?
Also was wir natürlich, wie gesagt, wir können natürlich nicht privaten Unternehmen vorschreiben, wie sie Güter von A nach B bringen. Wir sind in Deutschland in der Logistik immer noch Weltspitze. Entgegen aller Unkenrufe haben wir immer noch eine sehr gute Infrastruktur. Also ich bin in der ganzen Welt unterwegs. Ich kann Ihnen sagen, selbst in den USA dauert der Ausbau von Wasserstraßen auch 30 Jahre. Also ich will nur sagen, in autoritären Regimen gibt es andere Beispiele, aber in allen demokratischen Regimen sieht die Infrastruktur jetzt auch nicht überall besser aus. Nee, also wir können die Rahmenbedingungen verbessern und wie ich schon gesagt habe, der Straßengüterverkehr wird verteuert, es wird investiert sowohl in die Schienen als auch in die Wasserstraße, aber es gibt halt genuine Vorteile des Straßengüterverkehrs, die man nicht wegkriegt. Also das Amazon-Päckchen kommt halt nicht per Schiff und nicht per Zug, sondern per LKW nach Hause oder per Transporter.
Also wenn Sie die Mittelrheinvertiefung ansprechen, das ist ja nun wirklich auch so ein Dauerbrenner-Thema.
Das ist mir auch schon unangenehm. Ich war schon 2009 im Bundestag, da war das auch schon ein Thema. Wie gesagt, wir haben auch da noch eine Kommission, sind auch mit der Branche im engen Austausch. Ja, klar, das Problem ist auch, die Anwendung des Rechts beim Bauen liegt dann auch nochmal bei Landesbehörden. Da werden teilweise einzelne Sachverhalte auch unterschiedlich interpretiert von verschiedenen Bundesländern. Ja, aus den Bundesländern heraus gibt es ja witzigerweise auch den Wunsch, hier mehr zu tun und schneller zu werden. Wird in Berlin teilweise von der gleichen Partei anders gesehen. Und das wäre deswegen wichtig, weil das ist ja das Projekt im Bundesverkehrswegeplan mit dem höchsten Hebel. Also wir haben hier den besten Kosten-Nutzen-Faktor, weil wenn wir alle Schiffe 20 cm besser beladen können, hat das einen gigantischen Effekt. Übrigens ein Thema, wo uns selbst die Schweiz noch oft drauf anspricht, weil das nicht nur in Deutschland betrifft, sondern auch Verkehre, die noch weiter Richtung Süden gehen. Also insofern ein Dauerbrenner, wir sind da dran, ist wie gesagt planerisch, rechtlich herausfordernd. Ich habe mir mal vor Ort die Maßnahmen angeguckt, auch bei der Bundesanstalt für Wasserbau, die das Ganze modelliert, übrigens sehr interessant zum Anschauen. Also der eigentliche Eingriff ist fast schon lächerlich. Also es geht, wie gesagt, um 200 Meter. Also man wird es auch gar nicht sehen. Aber es ist halt rechtlich ultra verriegelt und verriegelt.
Also sozusagen die Vorstellung, man sieht ein Problem, man kommt mit dem Bagger.
Es ist ein bisschen komplizierter. Ein bisschen komplizierter, weil wir eine starke Sedimentbewegung unter Wasser haben und man auch teilweise oberhalb am Wasser kleinere Baumaßnahmen bräuchte, um eben dafür zu sorgen, dass keine Ablagerung dort entsteht, wo man das Ganze ausgekrammert. Deswegen gibt es ja, wie gesagt, umfangreiche Modellierungen. Aber klar, sobald Sie im Wasser bauen müssen, und das ist vielleicht auch wichtig für die Kritik aus der Wasserstraße, also bauen im Wasser ist das komplizierteste, rechtlich gesehen, weil wir da extrem schwieriges Umweltrecht haben, was die letzten Jahre immer verkompliziert wurde, und auch auf der Ausführungsseite, also sowohl von der Planungsseite als auch von ausführenden Firmen, ist der Markt sehr gering. Das führt dazu, dass wir die mit Abstand größten Kostensteigerungen immer im Wasserbau haben. Gibt es ja viele Beispiele, auch der Bundesrechnungshof kritisiert.
Ein Dauerbrenner-Thema zieht sich ja durch alle Verkehrsträger, der Fachkräftemangel. Also vor allem bei den Berufskraftfahrern ist das ja dramatisch, vor allem wenn jetzt dann die Babyboomer irgendwann mal in Rente gehen. Können Sie da als Ministerium Lösungen anbieten oder ist es eine Sache der Branche?
Das ist eine berechtigte Frage, die ich auch mal an die Branche stelle. Also ja, wir haben eine Arbeitsgruppe, nicht nur bei uns im Ministerium, sondern auch mit anderen Ministerien. Das habe ich auch extra aufgesetzt.
Also dann auch Arbeitsministerium zum Beispiel.
Genau. Also wir haben mal alle Themen aufgelistet, alle Forderungen und Wünsche. Es sind knapp 40. Mhm. Davon liegen ganz viele gar nicht im Geschäftsbereich des BMDV. Also wenn es geht, fängt schon mal darum an, wo bekommt man wie ein Visum? Das ist sehr unterschiedlich von Staat zu Staat. Das müssen wir digitalisieren und vereinfachen. Ja, und dann viele arbeitsrechtliche Fragen, die liegen beim BMAS. Viele Sachen bei der Arbeitsagentur. Also insofern, wir sind da nur für einen kleinen Teil direkt zuständig. Das ist alles rund um das Führerscheinrecht. Da sind wir auch dran. Nur ich warne da immer vor falschen Erwartungen. Erstens, Führerscheinrecht ist Europarecht. Zweitens, alles, was ich national am Führerscheinrecht mache, bewegt sich in diesem europäischen Rahmen. Und das muss alles durch den Bundesrat, weil die Anwendung kommunale bzw. Landessache ist. Ergo, Änderungen am Führerscheinrecht brauchen lange Zeit und haben nur eine bestimmte Auswirkung. Also wir haben eine ganze Reihe an Punkten da gemacht. Also zum Beispiel haben wir jetzt 12 Fremdsprachen beim Erwerb der Fahrerlaubnis. Auch auf mein Betreiben hin wird jetzt zum Beispiel ein kurdischer Dialekt aufgenommen. Führt übrigens dazu, dass das teurer wird. Wenn du sagst, auch da gibt es Zielkonflikte. Dann haben wir die Berufskraftfahrerqualifikation mit der beschleunigten Grundqualifikation, können wir auch in 8 Fremdsprachen ablegen. Wir machen die Weiterbildung bei der Berufskraftfahrerqualifikation jetzt auch in digitaler Form. Es wird jetzt eine Novelle der Fahrschulausbildung geben. Wie gesagt, das müssen wir alles mit den Ländern diskutieren. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Da sind wir dran. Das Einzige, was wir alleine machen können, ist, das ist aber auch sehr kompliziert, müssen wir auch mit den Ländern abstimmen, ist die Führerscheine von Drittstaaten anerkannt. Das haben wir gemacht mit Moldau, Kosovo und Albanien. Mhm. Wir prüfen jetzt Bosnien, Herzegowina, Montenegro und Mongolei. Das können wir machen, müssen aber die Länder zustimmen. Die fragen uns natürlich dann nach dem Niveau der Fahrschulausbildung in der Mongolei. Können sich ja vorstellen, sind schwierige Diskussionen. Also das heißt, da wird sehr viel gemacht, aber das Entscheidende ist natürlich, was ist das Berufsbild? Wie wird das Ganze bezahlt? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Also das ist in erster Linie ja Aufgabe der Unternehmen. Und übrigens, da kann man auch kreativ sein. Ich besuche viele Unternehmen, die haben ganz tolle Ansätze. Die schließen sich zusammen, machen eine eigene Fahrschule. Also all das, was die Verbände mir in der Theorie vortragen, kann man praktisch umsetzen, indem man eine eigene Fahrschule zusammen gründet und dort Menschen anders und schneller ausbildet. Man kann natürlich auch im Ausland gezielt ausbilden, Menschen nach Deutschland bringen und die dann hier besser in den Arbeitsmarkt bringen. Habe ich mir auch schon dazu eine Reihe an spannenden Beispielen aus den Unternehmen gesehen. Das einzelne Unternehmen kann das nicht, aber man kann sich auch zusammentun. Mhm. Und da liegt, glaube ich, die Lösung. Klar, ich sehe es auch beim Busfahrer. Die Menschen wollen eben nicht mehr das ganze Wochenende unterwegs sein. Also wir finden noch gerade so Menschen für den Linienverkehr, aber nicht für den Reiseverkehr. So ist das auch im Lkw-Bereich. Wer Stückgüter fährt und an Freitagabend zu Hause ist, das ist schon schwierig. Aber Langstrecke, also die Überlegung, dass wir die Probleme des Fahrermangels in Deutschland lösen, indem wir alles am Führerscheinrecht ändern, die würde ich mal mit einem Fragezeichen hinterfragen. Also wir machen das. Wichtig ist, wie schaffen wir es, Menschen aus dem Ausland zu uns zu bekommen und hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist, sage ich mal, der größere Hebel.
Und die Frage mit den Fremdsprachen, ist das jetzt schon durch? Haben Sie das jetzt gerade schon in irgendeine Ordnung reingeschrieben oder kommt das jetzt erst noch?
Ukrainisch und Kurmanschi, das ist einer der 2 kurdischen Dialekte. Gibt eine ganze Menge an kurdischstämmigen Menschen in Deutschland. Das ist jetzt gerade aufgenommen worden. Da Sie aber, wie gesagt, dann auch alle Prüfungsbögen und Fragen übersetzen müssen, ist das auch nicht so, dass das alle Länder toll finden. Also wenn das ist jetzt gerade in der Mache und wie gesagt auch weitere Anerkennung von Drittstaaten, also außereuropäischen Staaten bei Führerschein sind auch in der Mache, muss dann, wie gesagt, auch nochmal mit den Ländern abgestimmt werden. Und ja, das ist, wie gesagt, der Führerschein. Bei der Berufskraftfahreranerkennung ist es nochmal ein Stück komplizierter. Mhm.
Aber es kommt jetzt. Also es ist noch nicht da, aber es kommt jetzt.
Das ist schon auf den Weg gebracht, ja.
Und wann wird es dann sozusagen eingeführt sein mit den mehreren Sprachen?
Also wir haben ja schon ganz viele, die es schon gibt. Und wie gesagt, die 11. und die 12. Sprache, die ist jetzt in der Zuleitung und ist jetzt
Pipeline.
Ja, okay. wird sehr zeitnah umgesetzt. Mhm.
So, letztes Thema. Haushalt 25, alternative Finanzierungsmodelle. Das ist ja nun gerade ein sehr frisches Thema. Es gibt ja auch richtig Ärger gerade auch innerhalb der Koalition um andere Themen, jetzt nicht Verkehr, also Rente, wer möchte was. Es wurde viel zu viel angemeldet. Ich frage jetzt trotzdem mal, das Klar. BMDV hat das mehr angemeldet?
Also ich kann mich da zur regierungsinternen Abstimmung nicht äußern. Die ist noch in vollem Gange und wird wahrscheinlich noch einige Wochen dauern. Wir haben uns, ich glaube, die FDP-geführten Ministerien wollen sich an den Plafond halten. Was dann am Schluss bei rauskommt, sind aber auch 2 Paar verschiedene Schuhe. Also Sie haben es ja eben gesagt, einige Ministerien melden so viel an. Wir haben natürlich das Grundsatzproblem, dass wir immer mehr konsumtive Ausgaben haben und bei der Infrastruktur zu wenig. Und klar, das Urteil des Verfassungsgerichtes ist so, wie es ist. Insofern müssen wir jetzt mit den Geldern auskommen, sagt uns ja auch das Grundgesetz und auch die Urteile aus Karlsruhe, die erwirtschaftet werden. Und deswegen muss man sich erstmal überlegen, wie kann man mehr erwirtschaften und wie kann man das Erwirtschaftete sinnvoll verteilen. Und da ist natürlich Infrastruktur besonders wichtig.
Und alternative Finanzierungsmodelle. Sie hatten ja den Vorschlag von den Wissing aufgenommen, als Sie beim Verkehrsforum gesprochen hatten.
Ja.
Und was stellen Sie sich vor? Es gibt ja ÖPP, ist ja mehr oder weniger gängig, ein bisschen umstritten. Was haben Sie noch im Kopf? Oder
es gibt verschiedene Modelle. Auch die sind wir natürlich intensiv am Diskutieren. Und ich würde jetzt erstmal sagen, also erstmal auch der FDP-Bundesparteitag hat sich dafür angesprochen, privates Kapital stärker zu nutzen. Das Entscheidende sind zwei Argumente. Das eine ist, wir brauchen jetzt objektiv mittel- und langfristig mehr Investitionen. Wie gesagt, in den letzten Jahren sind wir damit klargekommen. Perspektivisch ist der Bedarf groß. Zweitens, was auch nochmal ein Riesenproblem ist, ist dieses ganze Thema der Jährlichkeit. Also das sehe ich jetzt auch bei der Autobahn, wo ich einen sehr guten Einblick habe. Also sag mal, jedes Jahr ein Budget zum Jahresende auszupilotieren, das ist schwierig. Und wir wollen ja auch, dass die Bauindustrie Kapazitäten aufbaut. Und genauso muss der Staat auch Kapazitäten aufbauen im Planungsbereich. Und das geht halt nicht, indem man nicht auf und ab, aber Unwägbarkeiten hat bei der Planung. Also insofern hat ja Volker Wissing das mal in einem Zeitungsinterview angestoßen. Er hat das auch bewusst offen gelassen, damit wir auch die notwendige Flexibilität haben, auch um das innerhalb der Bundesregierung zu besprechen. Da sind wir gerade dabei. Entscheidend ist, wir müssen jetzt investieren. Wie wir es machen, sind wir gerade dabei. Ja, weil die Infrastruktur ist, wie gesagt, langlebig und wir brauchen auch Planungssicherheit.
Es war ja damals auch als bei der Gründung der Autobahngesellschaft gab es ja auch, glaube ich, ganz ursprünglich mal die Idee, dass man auch Versicherungen mit reinnimmt, also einfach große Institutionen. Die Geld haben, das wurde dann ja verworfen. Also das wäre jetzt so, was Sie wieder aufnehmen würden. Das
wäre eins der verschiedenen Modelle. Also es gibt auch, sage ich mal, neben dem klassischen ÖPP eine ganze Reihe an Alternativen. Ich sage mal auch, wenn wir, wie gesagt, wir haben ja auch Einnahmen im Bereich des Straßengüterverkehrs durch die Lkw-Maut. Wenn wir die der Autobahn geben würden und sie dadurch kreditfähig machen würden, könnten wir natürlich dann einfach, indem wir das Geld für Zins und Tilgung ausgeben, einen riesigen Hebel aktivieren. Also Möglichkeiten gibt es da in der Theorie viele. Die haben wir jetzt alle mal aufgeschrieben und durchgedacht und darüber sind wir gerade im Gespräch. Man könnte natürlich auch eine Fondslösung machen. Das Problem ist, dazu muss sich das Grundgesetz ändern. Dazu hat die Union zu erkennen gegeben, dass sie nicht bereit sind. Insofern schauen wir uns jetzt alles an, was wir auf einfach gesetzlichen Wege tun können.
Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Welches verkehrspolitische Vorhaben möchten Sie auf jeden Fall noch bis Ende der Legislaturperiode vollenden?
Also erstmal bin ich froh, dass wir die Probleme im Bereich Groß- und Schwerraumtransporte erledigt haben. Das war mir ein großes Anliegen, weil das eine unglaubliche Erschwerung war, die wir da gesehen haben. Indem wir das jetzt bei der Autobahn digitalisiert haben, kriegt jetzt jeder innerhalb von einem Tag da ein Ja oder ein Nein. Jetzt sind wir noch mit den Ländern dabei, die weiteren Genehmigungsprozesse zu vereinfachen. Das kann auch, wie gesagt, der Bund nicht alleine machen. Ja, das ist, glaube ich, das eine große Thema. Genehmigungsbeschleunigung haben wir auch. All was im nationalen Recht geht, erledigt. Wenn wir jetzt, sage ich mal, eine Grundlage legen könnten bei der Infrastrukturfinanzierung über unsere Legislaturperiode hinaus, das wäre, sage ich mal, für die Verkehrspolitik im Allgemeinen sehr wünschenswert.
Ja, das hoffe ich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die Einblicke, die Sie gegeben haben, Herr Luksic. Sie hörten im DVZ-Podcast Politik trifft Logistik Oliver Luksic, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr. Und er ist Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören möchten, Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare sind natürlich hochwillkommen. Bitte schicken Sie sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern wieder in den Podcast hinein. Ich sage Tschüss, Ihre Susanne Landwehr.
Vielen Dank und schöne Grüße.